Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, lautet ein bekanntes Sprichwort. Gemeint ist damit, dass Unbekanntes gemieden und das Vertraute bevorzugt wird. Dieses Verhalten lässt sich nämlich auch auf die Börse übertragen, denn nicht wenige Anleger investieren vorwiegend in die Titel ihres Heimatmarktes. Eine gefühlte Nähe und regelmäßige Berichterstattung zu den DAX 40 Titeln führen bei vielen Privatinvestoren in Deutschland zu einer scheinbar umfassenden Kenntnis dieser Unternehmen und ihrer Zukunftsperspektiven. Ob eine solche Strategie langfristig erfolgversprechend sein kann, wie stark ein Portfolio wirklich diversifiziert sein sollte und wie deutsch der Aktienindex mittlerweile überhaupt noch ist, das klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für mein heutiges Thema habe ich mir wieder einen ausgewiesenen Spezialisten zum Thema Langfristrenditen und Portfolioaufbau eingeladen. Dr. Gerrit Fey, Leiter des Fachbereichs Kapitalmärkte beim Deutschen Aktieninstitut. Dann sage ich hallo Gerrit, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, hallo, freue mich auch.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Gerrit, du bist im letzten Jahr schon mal bei mir zu Gast im Podcast gewesen. Damals ging es um das Thema, dass sich ein langer Atem an den Kapitalmärkten lohnt und auch Dividenden einen großen Teil zur Performance beitragen. Wir haben mal nachgeschaut, teilweise bis zu 30% macht ja langfristig beim DAX versus DAX-Kursindex, DAX-Performance-Index, kann man schön sehen, wie viel Dividenden da ausmachen. Heute wollen wir uns aber mal darüber unterhalten, wie stark diversifiziert ein Depot überhaupt sein muss und vor allem auch in welche Märkte ich denn als Langfristanleger investieren sollte. Denn da gibt es bei nicht wenigen Privatanlegern die Neigung zum sogenannten Home Bias. Schwieriges Wort. Was versteckt sich denn hinter diesem Begriff, Gerrit?
Ja, schwieriges Wort ist ein gutes Stichwort. Aber ganz einfach formuliert ist es, dass die Menschen dazu neigen, stärker in Aktien oder Wertpapieren von Unternehmen aus dem eigenen Land zu investieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob durch so ein Verhalten die Anleger entweder bei gleichen Chancen auf Dividenden und Kursgewinnen zu viel riskieren, indem sie beispielsweise mehr Kursschwankungen eingehen müssen, oder umgekehrt bei gleichem Risiko, also gleichen Kursschwankungen, auf Chancen und Erträge zu verzichten. Das thematisiert ganz ausführlich die Finanztheorie und kommt zu der recht eindeutigen Antwort, dass der Homebias zu einer zu geringen Diversifikation führen kann und damit zu einem schlechteren Risikoertragsprofil, als es bei optimaler Diversifikation sein könnte. Ob das in der Praxis wirklich so eintrifft, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter und darüber können wir uns ja jetzt mal ein bisschen unterhalten.
Ja, ein Grund, warum Anleger vorwiegend in heimische Unternehmen investieren, ist ja die Tatsache, dass sie sich denen verbunden oder nah fühlen. Es gibt regelmäßige Berichterstattung in den Medien und dann habe ich so eine gefühlte Sicherheit über den zukünftigen Geschäftsverlauf. Der Klassiker ist für mich immer, da arbeitet jemand bei Daimler-Benz oder Mercedes-Benz heißt der mittlerweile, hat vielleicht ja sein Häuschen da vor Ort gebaut, arbeitet dort und kauft auch noch die Unternehmensaktien oder hat sie überproportional in seinem Depot, also meint, er kenne sich sehr, sehr gut aus mit diesem Unternehmen. Stimmt sowas denn oder ist das eher so eine reine Einbildung, dass ich dann, wenn ich vor Ort bin oder heimische Unternehmen habe, gut prognostizieren kann, was da läuft?
Darauf ein klares Jein, was immer schön ist bei so einer Antwort, aber im Ernst, natürlich stärker im Heimatmarkt zu investieren, ist zunächst mal ein völlig normales Verhalten, weil es eben genau wie du sagst, viel einfacher ist, an Informationen zu bekommen. Das fängt ja schon bei der Sprache der Berichterstattung an. Auch wenn ich mich über ein Unternehmen informieren muss, was auf Französisch primär informiert, dann ist das natürlich für mich als privater Anleger, als private Anlegerin schwieriger, am Ball zu bleiben. Das ist auch bei US-Unternehmen nicht anders, wie wohl die englische Sprache natürlich etwas geläufiger ist. Also da fängt es an. Und es wird natürlich, auch das hast du angesprochen, naturgemäß in Deutschland mehr über deutsche Unternehmen und deutsche Wirtschaftsdaten berichtet. Also es ist einfacher, sich auch da ein Bild zu machen, als beispielsweise über asiatische Volkswirtschaften und asiatische Unternehmen. Anleger verhalten sich also insgesamt rational, wenn sie dort investieren, wo die Informationslage besser ist, wo sie einfacher Informationen gelangen und sich eben auch informieren können. Das Beispiel, was du jetzt konkret gebracht hast, das ist für mich kein Beispiel von Homebuyers. Das wäre ja ein krasses Beispiel von Klumpenrisiko, was man eingeht, wenn man quasi sein gesamtes Portfolio mehr oder weniger auf eine Aktie setzt, die man besonders gut zu kennen glaubt. Wenn die Theorie über den Homebuyers spricht, dann spricht sie eigentlich über Länderfragen. Also die Frage, bin ich schlechter diversifiziert, schlechter aufgestellt, wenn ich Deutschland überproportional im Portfolio habe, gemessen an anderen Volkswirtschaften. Das ist das, was quasi die Finanztheorie unter Homebuyers meistens diskutiert.
Wir hatten es ja nach dem letzten Podcast nochmal getroffen und da ist die Idee zur heutigen Folge geboren worden. Du hattest mir nämlich damals gesagt, du siehst ein starkes Investment eines deutschen Anlegers in den DAX gar nicht allzu kritisch im Hinblick auf den Homebuys. Warum denn das?
Ich fange mal ganz anders an auf die Frage, weil das ein wichtiges Anliegen ist. Wenn man auf das Anlageverhalten der Bevölkerung insgesamt schaut, dann verschenken die Anleger ja vor allen Dingen deshalb Geld, weil sie zu wenig in Aktien, Aktienfonds und ETFs investieren. So statistisch ist nur so rund jeder 10. Euro unserer Ersparnisse im Aktienmarkt angelegt. Dagegen liegt jeder 3. Euro auf Girokonten, Sparbuch oder im Festgeld. Es steckt also für die Optimierung des Portfolios oder der Anlagestruktur viel mehr Potenzial in der Frage, ob ich mehr in Aktien investiere im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen, als in der Frage, ob ich, wenn ich in Aktien investiere, mehr in europäische, deutsche oder amerikanische Unternehmen investieren. Also unser Credo ist da Hauptsache erstmal überhaupt breit gestreut in den Aktienmarkt zu investieren und erst auf der zweiten Ebene wird relevant, wo ich das tue und mit welchen Unternehmen schwerpunktmäßig. Das ist mal vorweggeschickt. Und die zweite Frage ist halt dann die Frage, wo der Homebuyers einsetzt. Also die Frage, wenn ich denn in Aktien investiere, dann tue ich das ja breit gestreut. Das ist ja die Grundregel bei der Aktienanlage, also in Aktien von verschiedenen Branchen zu investieren, damit ich nicht einem einzelnen Branchenrisiko ausgesetzt bin. Und dann stellt sich die Frage, ob ich dadurch, dass ich primär oder übergewichtet deutsche Unternehmen auswähle, in einem breit gestreuten Portfolio eben Geld verschenke. Die Theorie, hatte ich schon gesagt, sagt, das ist relativ eindeutig, weil man letztendlich weniger stark diversifiziert ist, als man sein könnte. In der Praxis ist das Thema letztendlich weniger relevant, denn wenn man den DAX zum Beispiel anschaut, dann sind das ganz überwiegend global tätige Unternehmen. Sie machen also ihre Umsätze nicht primär in Deutschland, sondern mindestens mal in Europa, aber eigentlich mittlerweile deutlich global. Und sie sind damit auch letztendlich globale Investments. Man investiert also, wenn man in den DAX investiert, eigentlich automatisch in die globale Wirtschaftsentwicklung. Und der Homebuyers-Effekt ist, wenn er vorhanden ist, auf jeden Fall deutlich kleiner, als man sozusagen in der Theorie da annimmt. Das zeigt sich im Übrigen auch in den Langfrist-Performance-Daten, die so dramatisch nicht unterschiedlich sind zwischen einem DAX oder einem globalen Index.
Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiges Thema, was du sagst. Heißt ja immer schön, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ich hoffe hier, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt in den vergangenen Folgen, die ich gemacht habe mit verschiedenen Referenten, Mut gefasst haben, um überhaupt in den Aktienmarkt zu investieren. Du hast schon recht. Und danach sollte man sich erst die Frage stellen, ne, bin ich optimal aufgestellt? Aber erstmal wichtig, dass man es überhaupt macht, weil mit Girokonten, Tagesgeldkonten und Co. halt ich die Inflation aktuell nicht schlagen. Aber kommen wir nochmal zurück auf den DAX. Er heißt zwar Deutscher Aktienindex und repräsentiert laut Definition die 40 größten börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt einer ganzen Thematik. Ein Gradmesser für die allgemeine deutsche Wirtschaft ist der Index aber scheinbar nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel sehe, wir haben, ich glaube, heute gerade wieder DAX-Rekordstände erreicht, aber die deutsche Wirtschaft, man liest es auf der anderen Seite, kommt einfach nicht aus dem Quark. Also im Endeffekt müsste man eigentlich ja sagen, das eine hat mit dem anderen scheinbar dann gar nichts mehr zu tun. Also wie gesagt, als Gradmesser kann ich ihn nicht mehr nutzen, oder?
Auch hierauf ein klares Jein. Völlig richtig, was du sagst. Und das ist auch, muss man auch verstehen, ist eben tatsächlich ein Gradmesser dafür, wie es den großen börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Deutschland geht. Und das hatte ich ja schon gesagt. Diese Unternehmen sind global tätig und deren Wohlergehen als Unternehmen hängt nicht allein von der deutschen Konjunktur ab, sondern eben letztendlich von der Weltkonjunktur. Und die kann natürlich unterschiedlich sein als die deutsche Konjunktur, gerade in Deutschland, wo wir extrem exportorientiert sind und sehr stark in die globale Wirtschaft eingebunden sind, ist das evident. Natürlich hängen auch die Arbeitsplätze in Deutschland mehr von der globalen Konjunktur ab und nicht nur von der deutschen Konjunktur. Insofern ist das auch gar nicht verwunderlich, was du sagst. Der DAX ist kein oder jedenfalls nicht der beste Gradmesser für die deutsche Konjunktur. Dafür gibt es andere Daten, Wachstumsdaten, Arbeitslosenzahlen etc. pp. Das sind deutsche Konjunkturdaten. Der DAX repräsentiert letztendlich die Performance, das Wohlergehen der Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die eben in dem Index zusammengefasst sind.
Also halten wir mal fest, Konjunktur in Deutschland lahm zurzeit. Es gibt nicht wenige Baustellen, auch auf politischer Seite. Auf der anderen Seite aber sind wir ja unheimlich stolz auf etliche Weltmarktführer, die wir in Deutschland beheimatet haben, zum Beispiel im Bereich Maschinenbau. Und die exportieren ja auch sehr stark, sind, wie gesagt, ich wiederhole mich, Weltmarktführer und können auch teilweise die Preise setzen, wie sie denn möchten. Jetzt mal klar als Einschub, wenn ich auf deren Erfolg setzen möchte, dann ist ja DAX ja wahrscheinlich nicht der richtige Index, oder? Wie kann ich denn da vielleicht von deren Erfolg profitieren, dieser ja, Weltmarktführerunternehmen?
Ich würde es mal andersrum argumentieren. Das geht in die gleiche Richtung, wie ich es schon gesagt habe. Ich persönlich halte nicht ganz so viel von Stock und Branchenpicking und dieser Frage, wie kann ich mich optimieren, indem ich vielleicht das kommende Google finde oder die kommende Branche, die performt. Ich bin da relativ langweilig unterwegs und das ist eigentlich auch das, was man dem normalen Anleger, der normalen Anlegerin eigentlich raten sollte, eben einfach breit gestreut investieren in verschiedene Branchen, in verschiedene Unternehmensgrößen, natürlich auch in verschiedene Länder. Das hatten wir eben schon mal angerissen. Denn wer weiß denn schon genau, ob nun die Automobilindustrie vielleicht dann doch die Branche der Zukunft ist oder doch die Computerbranche und ob die Unternehmen, die jetzt in diesen Branchen zusammengefasst sind, heute absolut fair bewertet sind oder vielleicht auch mal über- oder unterbewertet. Und deshalb muss man einfach als normaler Anleger nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist ja auch ein schönes Sprichwort, weil du mit dem Sprichwort angefangen hast, sondern einfach versuchen, sein Risiko und seine Chancen breitmöglich aufzustellen. Und das sollte man natürlich auch mit Unternehmen verschiedener Größenklassen tun. Man muss aber auch beachten, dass im deutschen Aktienmarkt, sagen wir, der DAX repräsentiert durchaus 70-80%, wenn ich es richtig im Kopf habe, des gesamten Börsenwertes. Man muss also dann auch aufpassen, dass wenn man in andere Unternehmen investiert, die kleiner sind, dass dann das Portfolio kein Übergewicht in dieser Hinsicht bekommt. Also auch da gilt breite Streuung und Augenmaß. Man muss es nicht optimieren, aber man muss, sagen wir mal, diesen Blick halt einfach auf die gute Streuung behalten.
Streuung ist wichtig, weil du hast gesagt, genau, wer hätte schon gedacht, dass die IT-Branche sich in den letzten Jahren so dermaßen stark entwickelt hat. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den S&P 500 anschaue, der ist ja in den vergangenen Jahren deutlich besser gelaufen als zum Beispiel der DAX, weil er ja nicht so industrielastig ist. Da wäre die Frage gewesen, hätte ich vielleicht doch besser einen Großteil meines Geldes in diesen Index, also in Übersee, investieren sollen?
Mein früherer Chef hat immer gesagt, in der Börse wird leider nicht geklingelt, wenn die Kurse steigen sollen. Also die Antwort ist die gleiche. Das ist empirisch richtig, was du sagst. Also wenn man die Performance-Daten vom US-amerikanischen Kapitalmarkt anschaut, der letzten 5, 6, 10 Jahre, dann haben wir da eine gewisse Outperformance. Das heißt, die Aktien in den USA sind besser gelaufen. Das hängt sehr stark an den großen IT-Unternehmen wie Google, Apple und Co. Wenn man längerfristige Zeiträume anguckt, dann war das aber auch nicht immer so. Das heißt, es gibt auch immer wieder quasi Phasen, wo dann die europäischen oder der deutsche Kapitalmarkt oder Aktienmarkt besser gelaufen ist als der US-Markt. Ganz langfristig könnte ich da auf unsere Renditedreiecke verweisen, die wir haben, einmal für den deutschen Markt, den DAX, und einmal für global mit dem MSCI World, wo wir einfach mal darstellen, wenn ein Anleger beispielsweise über 20 Jahre lang einen Fondssparplan betreibt, also Monat für Monat, sagen wir 50 Euro in einen breitstreuenden Fonds investiert und das über 20 Jahre lang durchhält und sich die verschiedenen 20-Jahres-Zeiträume, wenn man sich da mal anguckt, dann liegen die Performance-Zahlen historisch quasi 1:1 auf Augenhöhe. Also irgendwas knapp über 8% historisch. In den letzten 10 Jahren vielleicht ein bisschen besser dann beim MSCI World. Aber wie gesagt, sowas ändert sich auch wieder. Und insofern sollte man nicht dem nachtrauern, dass mal ein Marktbereich etwas besser gelaufen ist als der andere, sondern man sollte einfach die Grundregeln einhalten. Und das ist eben streuen, streuen, streuen.
Also jetzt sollte ich mich entsprechend auch, ja, auch mal ins Ausland bewegen. Das ist, machen ja die meisten jungen Anleger vor allem auch schon. Trotzdem nochmal hier die Rückfrage, wenn ich mich also nach abroad, also über den großen Atlantik bewege, USA, ich gehe aber auch vielleicht mal nach Indien, ich gehe mal nach Japan, die ja auch zuletzt sehr, sehr gut gelaufen sind. Gibt es eigentlich ein paar Dinge, die ich als Anleger berücksichtigen sollte, wenn ich in ausländische Märkte investieren möchte?
Ja, das eine thematisieren wir ja die ganze Zeit. Zunächst einmal ist halt die Frage, kann ich denn als Privatanleger die Geschäftsmodelle wirklich einschätzen? Kann ich die entsprechenden Informationen wirklich verarbeiten? Komme ich an die Informationen so leicht, wie ich eben an die Informationen von deutschen Unternehmen komme? Also das Gegenstück vom Homebuyers, wenn man so will. Zudem, was bei Auslandsinvestments immer eine Rolle spielt, ist das Währungsrisiko. US-Unternehmen werden eben in US-Dollar notiert. Und dann kommt es eben für den eigenen Anlageerfolg, der ja in Euro gemessen wird, eben nicht nur darauf an, ob das Unternehmen gute Gewinne macht in Dollar, sondern eben auch, wie der Wechselkurs sich zwischen Dollar und Euro bewegt. Und natürlich werden ausländische Aktien steuerlich etwas anders behandelt im Heimatland. Das muss man auch berücksichtigen. Da bin ich jetzt kein Experte für. Es ist also im Zweifel steuerlich, muss man auch sich ein bisschen informieren, wie man damit umgehen kann. Die Handelbarkeit ist an sich kein Problem, denn die meisten Auslandswerte werden in Deutschland im Freiverkehr gehandelt, also sind auch dem Anleger in Deutschland zugänglich. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Ist es aber nicht, denn für die meisten Anleger bietet sich natürlich auch quasi an, ein Auslandsinvestment über einen Fonds oder einen ETF zu realisieren, wo man dann quasi breit gestreut in einen Korb von ausländischen Aktien investiert. Das natürlich dann wiederum den Vorteil hat, dass man dieses Grundprinzip der Streuung eben eingebaut mitgeliefert bekommt. Und wenn man einen aktiven Fonds meldet, also ein Fondsmanagement hat, das Aktien, der Aktien auswählt, dann kommt halt auch dazu, dass die Profis die Aktienauswahl übernehmen und eben auch die Informationen ausländischer Unternehmen eben einordnen für den Anleger. Also Antwort auf die Frage, ein Auslandsinvestment ist möglich auf verschiedenen Wegen. Es hat im Kern das zusätzliche Währungsrisiko, das man im Blick behalten müsste, wenn man direkt investiert. Wenn man ein Fondsinvestment macht, dann übernimmt natürlich sowas auch das Fondsmanagement für einen.
Breit gestreut, nie bereut, ist, glaube ich, ein sehr schönes Zitat, das ich nochmal bringen darf. Das hat, glaube ich, Brigitte Sander mal gebracht. Wir haben es auch schon hier mehrfach gesagt und das haben auch sehr viele, vor allem Börseneinsteiger, absolut befolgt, indem sie den sehr, sehr beliebten MSCI World besparen. Und da heißt es ja eigentlich immer, der ist optimal diversifiziert, weil es steckt ja das Wort World drin. Bei genauerem Hinsehen hat sich jetzt in den letzten Monaten aber mal plötzlich rausgestellt, hoppla, da sind ja 70% USA-Anteil drin und die 10 größten Titel, ich habe mal nachgeguckt, haben eine Gewichtung von 24% und eben diese extreme Ausrichtung von IT hat in den letzten Monaten super funktioniert, weil extreme Performance. Jetzt aber so eine andere Frage, wenn ich jetzt so einen Index nehme, ist so eine Aufteilung denn deiner Einschätzung nach langfristig gesund oder müsste ich dann vielleicht doch auch wieder auf mehrere ETFs setzen, dass ich da wieder ein bisschen mehr Streuung hinbekomme? Weil ansonsten habe ich ja vielleicht doch unbewusst Klumpenrisiken.
Also das hängt, wie gesagt, sehr stark auch von der Präferenz der Anleger ab. Und nochmal, das Problem für die allermeisten Menschen ist nicht, dass sie quasi ihr ohnehin breit gestreutes Aktieninvestment optimieren müssen, weil vielleicht der Auslandsanteil zu gering oder zu groß ist oder wie auch immer man das anguckt, sondern das Hauptproblem ist ja überhaupt, in den Aktienmarkt zu investieren. Und da bin ich schon der Meinung, dass sowohl ein Investment in den DAX, also in den deutschen Aktienmarkt, als auch ein Investment in den globalen Aktienmarkt auf breit gestreuter, den Index berücksichtigender Basis immer noch sehr sinnvoll ist. Damit erreichen die allermeisten Menschen deutliche, sagen wir mal, Ertragsfortschritte im Vergleich zu ihrer bisherigen Anlagestrategie. Wenn man jetzt nochmal auf den MSCI World zu sprechen kommt, dann muss man mal ein bisschen tiefer graben, um zu verstehen, was der eigentlich abbildet. Der bildet nämlich tatsächlich ab die Performance und die Aktienmärkte der entwickelten Volkswirtschaften, also Länder wie Deutschland, Frankreich, USA, Kanada etc. Nicht enthalten sind Werte aus den sogenannten aufstrebenden Volkswirtschaften, also den Emerging Markets, insbesondere in Asien und Südamerika. Das ist sicher ein Thema, was man als Anleger sich auch mal anschauen sollte, wenn man eine zusätzliche Chance haben möchte, mit einem zusätzlichen Risiko, sonst kriegt man auch keine zusätzliche Chance, ob man nicht auch ein bisschen Portfoliogröße vorausgesetzt in Emerging Markets investiert. Ansonsten ist alles richtig, was du gesagt hast. Es ist halt ein Index, der die Aktienmärkte der entwickelten Volkswirtschaften abbildet. Und die USA sind nun mal der größte Aktienmarkt der Welt. Insofern tut er das, was einfach der DAX für Deutschland ist. Er bildet halt den größten Teil des deutschen Börsenwertes ab. So bildet halt der MSCI World eben einfach die Verhältnisse der globalen Aktienmärkte zueinander ab. Und das ist dann eben so. Dass dort die IT-Unternehmen, die USA eine größere Rolle spielen, ist da nur natürlich. Denn das sind nun mal auch die Unternehmen, die unter den wertvollen großen Unternehmen in den letzten Jahren eine besonders gute Performance gezeigt haben. Ist einfach auch ein Spiegel der veränderten Wirtschaftsstrukturen insgesamt. Ich würde mal sagen, was so vor 150 Jahren vielleicht die Eisenbahn war, ist eben heute Big Data, KI und Co. Das ist dann eben so. Und diese Unternehmen kommen halt eben auch noch überwiegend aus den USA. Hierzulande haben wir mit SAP halt auch ein Unternehmen, was da sehr mitspielt. Und SAP ist ja eben auch ein Schwergewicht im DAX.
Okay, dann fasse ich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammen. Home Bias heißt, dass ein Anleger dazu neigt, hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, in dem Land, in dem er wohnt. Das hat das Problem, dass er sich vielleicht die Renditen aus dem Ausland, die Chancen, die es dort gibt, entgehen lässt. Ein Investment in den DAX ist aber gar nicht so dramatisch, in Anführungsstrichen, weil der DAX ja mittlerweile aus Unternehmen besteht, die sehr breit gestreut in der Welt investieren und, Stichwort Bayer oder BASF, auch im Ausland sehr viele Unternehmensgründungen haben und dort ihre Erträge herholen. Wichtig ist eigentlich, und das betonen wir immer an dieser Stelle, dass man überhaupt die Chancen an den Kapitalmärkten nutzt. Danach kann man immer noch mal optimieren, aber wichtig ist eigentlich, dass man anfängt, zum Beispiel mit Sparbeiträgen und langsam ein Portfolio an den Aktienmärkten aufbaut. Und dann sage ich vielen Dank, Gerrit, für die Hintergrundinfos zum Thema Homebuys und dass du heute bei uns warst.
Ja, danke. Spaß gemacht.
Ja, und für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gerne nochmal der Hinweis auf meinen letzten Podcast mit Gerrit. Ich habe mal nachgeguckt, das war die Folge 22 vom Mai im Jahr 2023. Ich denke, immer noch aktuell ging es hier um das Thema Langfristanlage, Dividenden und das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts. Hört gerne auch nochmal rein. Ich denke, da kann man auch nochmal sehr viel mitnehmen. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch wertvolle Hinweise zum Thema Streuung und Depotaufbau mitgeben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de. Und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.